Ja, ich darf euch begrüßen zu der Bibelstunde. Wir gehen heute weiter. Das letzte Mal haben wir aufgehört damit, wie Paulus oder Saulus, wie er da noch genannt wird, seinen Dienst angefangen hat. Also er ist zum Glauben gekommen. Er, der große Feind der Gemeinde, der der Gemeinde so viel Kummer bereitet hat, der sogar Menschen aus der Gemeinde töten hat lassen, der ist jetzt keine Gefahr mehr. Und wir lesen dazu einfach nur den nächsten Vers. Nun erlebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien eine friedliche Zeit. Die Christen wurden gefestigt und lebten ganz in Ehrfurcht vor dem Herrn. Der Heilige Geist stand ihnen bei und so vermehrte sich ihre Zahl. Lukas tritt jetzt so einen Schritt zurück und das sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder. Lukas schreibt ja die Apostelgeschichte und er erzählt immer wieder von so Ereignissen, die passiert sind. Zum Beispiel wie der Saulus, der böse Saulus zum Glauben kommt oder wie jemand gesteinigt wird oder sonst wie etwas passiert. Aber immer wieder tritt er so einen Schritt zurück und macht so eine Beobachtung über das Ganze. Und schaut nochmal aus der Vogelperspektive drauf. Und das gab es schon mehrmals. Das hat er schon mehrmals gemacht. Immer wieder ist er zurückgetreten, hat gesagt, und die Gemeinde entwickelte sich gut. Viele Menschen kamen dazu. Und die Furcht vor dem Herrn wuchs und so weiter. Solche Kommentare kommen immer wieder. Und das ist jetzt hier auch wieder so ein Kommentar, wo Lukas zurücktritt und sagt, hey, bei all dem, was wir hier so an Kleinigkeiten immer anschauen, an einzelnen Geschichten, an Menschen, will ich, dass ihr das große Ganze nicht aus den Augen verliert. Nämlich, dass da eine Gemeinde ist. Eine Gemeinde, die stark wird und wächst. Eine Gemeinde, die am Anfang der Apostelgeschichte eigentlich mini klein war oder irgendwie gar nicht existent war. Und diese Gemeinde, um die geht es in der Apostelgeschichte. Das ist es, was hier die ganze Zeit gebaut wird. Und wenn Lukas uns einzelne Geschichten erzählt, dann geht es immer um dieses große Ganze. Und deswegen glaube ich, dass es für uns ganz gut ist, wenn wir jetzt hier auch bei dieser Stelle einmal kurz stoppen und nicht auf die kleinen Geschichten schauen, auf die einzelnen Menschen, sondern auf das große Ganze schauen, auf die Gemeinde. Und zwar die Frage ist, wer ist überhaupt die Gemeinde? Wer baut die Gemeinde und wer schützt die Gemeinde? Das ist so ein bisschen das, was wir uns mit diesen Versen hier anschauen wollen, wo wir was darüber lernen wollen. Aber als ich mir darüber Gedanken gemacht habe und das vorbereitet habe, ist mir eine Sache so ganz wichtig geworden. Die Gemeinde ist so groß in Gottes Augen, dass ihr eine Liebe gehört, die fast schon wie die Liebe ist, die wir zu Gott haben sollen. Eine Bewunderung, die fast so ist, wie die, die wir zu Jesus haben sollen. Und ich habe mir überlegt, ist es richtig so? Darf man die Gemeinde so lieben? Darf man die Gemeinde so sehr lieben? Ist es nicht irgendwie so, fast schon falsch fühlt sich das an? Ich habe ein Zitat gelesen von Spurgeon, er hat gesagt, ich liebe nichts so sehr wie die Gemeinde. Darf man das sagen? Wisst ihr, die Gemeinde ist so groß und so wichtig, dass sie am apostolischen Glaubensbekenntnis, wir haben dieses Glaubensbekenntnis ja an Ostern zusammen aufgesagt, in diesem Glaubensbekenntnis, da geht es um Gott den Vater, Gott den Sohn und den Heiligen Geist, um Gott den Heiligen Geist. Und die Gemeinde bekommt in dem Glaubensbekenntnis einen eigenen Satz. Und zwar sagen wir in diesem Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Das ist es, woran wir glauben. Glaubst du, also jetzt frage ich dich mal, also du hast den Satz wahrscheinlich damals mitgesagt, glaubst du an die heilige christliche Kirche? Vielleicht einfach nur so, für euch, falls es euch interessiert, ganz am Anfang hat man nicht gesagt, ich glaube an die heilige christliche Kirche, sondern an die heilige katholische Kirche. Man hat aber nicht die römisch-katholische Kirche damit gemeint, sondern die Kirche als Ganzes. Heute sagen wir, damit man es besser versteht, wir glauben an die heilige christliche Kirche. Glaubst du daran oder an was glaubst du, wenn du an die heilige christliche Kirche glaubst? Was glaubst du dann, wenn du das sagst, wer bildet diese Kirche? Wie sieht die aus? Wie funktioniert sie? Wer repräsentiert die Kirche? Wer steht für diese Kirche? Und ich glaube, dass wir mithilfe von diesem Text hier so ein bisschen was mehr darüber verstehen können. Ich habe hier drei Fragen mir aufgeschrieben, die der Text so ein bisschen beantwortet. Und zwar, wer ist die Gemeinde? Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Antwort in diesem Text drinnen. Und wer baut die Gemeinde? Und als drittes, wer schützt die Gemeinde? Damit es nicht so theoretisch ist und damit es so auch ein bisschen interessant ist und ihr euch nicht langweilt, machen wir als Einstieg ein bisschen Kirchengeschichte. Und zwar schauen wir uns das an, wie das sich entwickelt hat. Und zwar in der Reformation hat man ja um vieles gekämpft. Um Wahrheit, man hat um die Schrift gekämpft, um den Glauben, um die Frage, wie wird man gerettet. Aber man hat auch um eine andere Sache gekämpft. Und zwar man hat darum gekämpft, wer ist die Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Wie sieht Gemeinde aus? Und wenn wir die Reformation anschauen, dann ist die Reformation nicht einfach nur so, wir merken uns das immer so, mit Martin Luther hat es angefangen. Das ist aber nicht so, sondern es gab schon lange vorher Vorbereitungen. Und gerade wenn wir über das Thema Gemeinde und wer ist die Gemeinde und wie funktioniert Gemeinde, da müssen wir früher anfangen, und zwar mit John Wycliffe. John Wycliffe, 1330 ungefähr ist er geboren, man weiß nicht so genau, als bei seiner Geburt war er sehr unwichtig, bei seinem Tod, den hat man dann aufgeschrieben. 1333 ungefähr ist er geboren worden und John Wycliffe war ein Geistlicher in England. Zu seiner Zeit war das so, wenn du in die Kirche gegangen bist, dann hast du dich dorthin gesetzt oder gestellt oder was auch immer man da so gemacht hat und dann hat der Priester vorne auf Lateinisch was vorgelesen und du hast ihn nicht verstanden. Ihr kennt ja kein Latein, ich auch nicht und die damals auch nicht. Also die haben dann da drin gesessen, der Priester hat die Messe auf Lateinisch gelesen und die Leute haben dann einfach da so gestanden. Keine Predigt wurde gehalten in ihrer Sprache, also es wurde ihnen nichts erklärt aus der Bibel. Und das nächste war, die Bibel gab es auch nicht in ihrer Sprache, also lesen konnten sie die auch nicht. Wenn sie die lesen wollten, mussten sie Latein lernen und das konnten sie nicht, weil sie waren Bauern, die meisten. Ich meine, wir können ja auch alle kein Latein, also können wir das denen nichts vorwerfen. Also es gab nicht mal eine Bibel, es waren die Laien, das war die Gemeinde im Prinzip. Die wusste von Gott eigentlich nichts. Die hatte keine Predigt, sie hatte Gottes Wort nicht. Die Kirche hat die Leute von Gottes Wort ferngehalten. Die haben gesagt, das ist sowieso, die sind zu dumm, die verstehen das nicht. Wir sind gebildet, gelehrt, wir reden in Latein, wir können das. Deswegen können wir über die Geheimnisse Gottes reden. Die Menschen, die sollen einfach machen, was wir ihnen sagen. Da hat man ihnen gesagt, hier mach das, mach drei Kreuzchen so, hier betest du das, das machst du so und dann passt es schon. Mehr musst du nicht wissen. Und die Frage ist, wie kann ein Mensch gerettet werden, wenn ihm das Evangelium nicht gepredigt wird? Wie kann ein Mensch gerettet werden, wenn er es nicht selber nachlesen kann? Weil wenn es ihm nicht gesagt wird und wenn er es nicht lesen kann, kann er es nicht verstehen. Und die christliche Botschaft ist eine Botschaft, die man verstehen muss, damit man gerettet werden kann. Das ist unbedingt notwendig. Ein Mensch, der die christliche Botschaft, das Evangelium nicht versteht, und ich meine jetzt nicht alles, was in der Bibel steht, muss man verstehen, sondern die einfache Wahrheit. Jesus Christus bietet dir Rettung an. Wenn du willst, dann rettet er dich. Das musst du verstehen. Und da musst du sagen, ja, Jesus, ich will, dass du mich rettest. Das musst du verstehen. Und wenn dir das niemand sagt, dann wie kannst du dann gerettet werden? Es ist ein bisschen so, wie Jesus die Pharisäer beschuldigt, wo er zu ihnen sagt, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis, ihr habt den Schlüssel zur Tür der Erkenntnis, aber ihr geht selber nicht rein und ihr hindert die Leute, die es wollen. John Wycliffe hat dafür gekämpft, dass die Menschen Gottes Wort verstehen konnten, dass sie es hören konnten, das wollte er. Er wollte eine Predigt in Englisch. Er wollte, dass man den Menschen erklärt, was das bedeutet und er wollte, dass die Menschen die Bibel lesen können. Und deswegen hat er die Bibel auf Englisch übersetzt, was damals schrecklich war. Die Leute, man hat ihn dafür, also das war eine Untat. Wie kann er nur das heilige Wort Gottes in Englisch übersetzen? Aber er hat's gemacht und ich habe dann hier so den Spruch aufgeschrieben, jeder Bauer eine Bibel. Das hat er leider nicht gesagt, aber das wäre echt cool, wenn er es gesagt hätte, dann könnten wir das hier so hinschreiben. Also er will, dass jeder Bauer eine Bibel hat. Und jeder Junge, der auf dem Feld pflügt, die Bibel lesen kann und mehr über Gottes Wort wissen kann als die ganzen Priester. Und das Problem, was er auch hatte, ist, dass die ganzen Priester und die Geistlichen, die waren viele von denen nur deswegen da, weil man viel Geld verdient hat. Weil man da ein gutes Leben hatte als Priester. Die waren überhaupt nicht gläubig, das hat die auch alles gar nicht interessiert. Und die haben gottlos gelebt, aber die waren Priester. Und man konnte ihnen ja nichts sagen, weil die Leute wussten es ja nicht besser. Die Priester konnten tun und lassen, was sie wollen. Und er hat gesagt, jeder Gläubige, jeder Mensch in der Gemeinde muss Gottes Wort lesen können und muss es verstehen können. Die Gelegenheit für den Menschen muss da sein. Und damit hat er eigentlich den Grundstein gelegt. Diese Idee ist der Grundstein dafür, dass es eine echte Gemeinde gibt. Denn nur wenn Menschen Gottes Wort haben, wenn sie Zugang dazu haben, dann kann es eine Gemeinde geben. Nur dann, wenn sie es lesen, hören, verstehen und leben können und wenn sie das im Glauben annehmen können, nur dann sind sie überhaupt eine Gemeinde. Für dieses Verbrechen übrigens wurde er dann später als Ketzer verurteilt. Und dann wollte man ihn verbrennen. Das Problem war, er war schon lange gestorben. Also er war schon ungefähr 30 Jahre tot und die haben gedacht, nee, dem zeigen wir es jetzt trotzdem so richtig. Dann haben sie sein Grab genommen, haben ihn rausgeholt, also was übrig war, und das haben sie dann nochmal verbrannt, haben es ihm so richtig gegeben. Genau, das war sein Werk. Er hat viele Schriften geschrieben und dann hat später das ein anderer gelesen, und zwar Jan Hus, einige Jahre später. Und der tat Schreckliches. Und zwar, er sagte, wenn jemand in der Kirche ist und gottlos lebt und kein Interesse an Jesus hat, dann ist er nicht gerettet, dann gehört er nicht zur Gemeinde, sogar wenn er sich Priester nennt und sogar wenn er sich Papst nennt. Und er hat sogar so gesagt, die sind nicht der Leib Christi, sondern sie sind der Leib des Satans. Und er hat dann später ein Buch geschrieben, De Ecclesia, über die Gemeinde. Und er hat gesagt, die wahre Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen, der von Gott Erwählten. Mit Christus als einzigem Haupt der Kirche und mit der Heiligen Schrift als höchste Autorität. Und das waren drei Sachen, die waren so gegen alles, was die Menschen damals in der Kirche gemacht haben und geglaubt haben. Und er hat dieses alles aufgeschrieben und den haben sie dann leider lebendig noch bekommen und haben ihn lebendig verbrannt. Aber er soll damals gesagt haben, heute bratet ihr eine Gans, also er hieß Jan Hus, das heißt Jan Gans, sagt, heute bratet ihr eine Gans, aber in 100 Jahren wird ein Schwan kommen, den werdet ihr nicht braten können. Und wirklich 100 Jahre später kommt Martin Luther. 100 Jahre später ist es so, dass Gott seine Wahrheit in Europa einschlagen lässt und niemand kann sie mehr zum Schweigen bringen. Martin Luther kommt und Martin Luther selbst kennt dieses Zitat. Er kennt auch die Schriften von Jan Hus und von Wycliffe und er selber baut auch auf diesen Schriften. Und er, wenn ihr das mal beachtet, in zeitgenössischen Bildern wird er oft, wenn er gemalt wird als Bild, wird im Hintergrund ein Schwan abgebildet. Und dieser Schwan, der bezieht sich genau auf das Zitat von Jan Hus. Jan Hus hat ja gesagt, irgendwann wird ein Schwan kommen. Also Gottes Wort werdet ihr heute verbrennen können, aber irgendwann wird einer kommen und den werdet ihr nicht mehr das Maul stopfen können. Ein Schwan. Und das ist, wie Luther sich dann sieht. Und heute dürfen wir das glauben, was Luther glaubte. Die wahre Kirche besteht in der Erwählung und Berufung durch Gott. Und damit will er nicht über Erwählung und Berufung streiten, sondern er nimmt die Stelle aus dem Epheserbrief und sagt, diejenigen, die von Gott erwählt und berufen sind, die sind wahre Gemeinde. Das ist die Kirche Gottes. So, und mit diesem Abriss springen wir jetzt auf die Stelle von heute. Wenn wir die Stelle von heute anschauen, dann schreibt uns Lukas von der Gemeinde. Als erstes einmal müssen wir uns ein bisschen klar werden über die Begriffe. Wir haben uns in unseren Kreisen so ein bisschen wegbewegt. Wir haben von Luther gelesen, er sagt, die heilige christliche Kirche. Wir sagen nicht mehr die heilige christliche Kirche. Kirche, das benutzen wir meistens in unseren Kreisen eher für so ein Gotteshaus. Wir reden immer lieber von der Gemeinde. Viele mögen auch den Begriff Kirche nicht. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, warum man den Begriff Kirche nicht mag. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass man sich abgrenzen will von den Landeskirchen, also von der katholischen Kirche, von der evangelischen Kirche. Deswegen haben, glaube ich, viele ein Problem mit dem Begriff Kirche. Und deswegen sagt man dann lieber Gemeinde. Und man will damit betonen, dass die Gemeinde, man will diesen eigenständigen Charakter der Gemeinde betonen, diesen besonderen. Und das ist auch nicht schlimm, das ist völlig in Ordnung, wenn wir das so sagen. Es ist nur wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir wissen, was meinen die Alten in der Kirchengeschichte, wenn sie von der christlichen Kirche sprechen. Was meinen wir, wenn wir von Gemeinde sprechen? Wie geht das? Wenn wir heute Gemeinde sagen, also ich glaube, bei euch ist das auch so, dann meint ihr normalerweise eine Ortsgemeinde. Also ihr meint normalerweise zum Beispiel hier diese Gemeinde, die Evangelische Freikirche Böbingen, oder ich weiß tatsächlich nicht genau, wie das heißt. Also ja, genau. Oder hier die ECG Hussenhofen oder die EFK Rosenstein. Das ist eine Gemeinde, das eine Gemeinde, das eine Gemeinde. Und wir benutzen diesen Begriff, um etwas Eigenständiges zu beschreiben. Das ist kein Fehler und kein Nachteil, und das Neue Testament macht es auch so an mehreren Stellen. Zum Beispiel in der Offenbarung, da schreibt ja Jesus Sendschreiben an Gemeinden, und er schreibt dann dem Engel von der Gemeinde in Thyatira schreibe. Und er spricht die Gemeinde in Thyatira an als eigenständige, einzelne, abgeschlossene Gemeinde. Und dann die Gemeinde in Ephesus und die Gemeinde dort. Und also spricht dann diese verschiedenen Gemeinden an. So können wir von Gemeinde reden. Aber wenn wir hier diese Stelle lesen, dann macht Lukas hier etwas, was uns auffallen muss. Und zwar, Lukas schreibt hier und sagt, nun erlebte die Gemeinde. Und jetzt sagt er nicht die Gemeinde in Jerusalem oder die Gemeinde in Samaria, also in der Stadt, sondern die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien eine friedliche Zeit. Er spricht hier über mehrere Gebiete. Das ist so, als ob wir sagen würden, die Gemeinde von Baden-Württemberg und Bayern. Also als ob wir von einer Gemeinde reden würden, die sozusagen in diesem ganzen Gebiet hier Baden-Württemberg und Bayern ist. Wir wissen aber, dass aus der Apostelgeschichte, dass die Gemeinden eigenständig funktioniert haben. Also es waren tatsächlich eigenständige Gemeinden überall dort in den Gegenden. Die waren nicht wirklich so zusammengeschlossen, so als ob es nur eine Leitung gäbe und die anderen wären alle da. Das würde auch damals gar nicht gehen. Es würde vielleicht heute gehen, weil wir telefonieren können oder Videoanruf machen können oder so. Damals ging das nicht. Damals war das wirklich so. Die Gemeinden waren sehr selbstständig, mussten sie sein. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass die eigenständig funktioniert haben und gelebt haben. So lesen wir zum Beispiel, also in Apostelgeschichte 8, wenn ihr euch noch erinnern könnt an die Bibelstunden dazu, da sind die in Samaria, da kommt der Philippus nach Samaria und erzählt das Evangelium und viele Menschen werden gläubig. Und dann bekommt die Gemeinde in Jerusalem das mit und sagt, ey, da gibt's in Samarien, in der Gegend, dort gibt's Gemeinden auf einmal, da gibt es auf einmal Christen und wir müssen hingehen und das kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Und sie gehen dann dorthin, im Endeffekt Petrus und Johannes gehen dorthin und die überprüfen dann dort die Christen und die Gemeinde dort. Und als sie dann sehen, dass Gott denen den Heiligen Geist gibt, dass die wirklich echte Gläubige sind, sagen sie, Halleluja, so hat Gott ihnen das auch gegeben. Sie sind eine richtige Gemeinde. Und wisst ihr, das Interessante ist, die Unterschiede waren wahrscheinlich ziemlich groß zwischen den Gemeinden. Weil in Samarien, das waren ja Samariter. Die waren nicht so gut mit den Juden. Sie waren zwar im Endeffekt schon auch jüdisch, waren ein bisschen ein Mischvolk mit einer Mischreligion. Aber man hat sich ja gehasst. Und die waren sehr verschieden. Und eine Gemeinde in Samarien sah hundertprozentig anders aus als eine Gemeinde in Jerusalem. Aber trotzdem, trotz dieser großen Unterschiede sehen sie, dass auch dort der Heilige Geist wirkt. Und so haben sie Gott gepriesen. Und jetzt, sagt Lukas, jetzt sind wir eine Gemeinde. Also egal, wie unterschiedlich wir auch sind, egal, wie wir uns sogar früher gehasst haben, egal, dass wir in Jerusalem eine große Gemeinde sind mit sehr berühmten Leitern, also Petrus, Johannes, Jakobus, der Bruder von Jesus, Judas, der Bruder von Jesus, also so ganz namenhafte Leute und in Samaria eben nicht. Trotzdem sind wir alle zusammen eine Gemeinde. Eine Gemeinde an all den verschiedenen Orten und Gegenden. Und wenn wir jetzt die Frage von vorhin aufgreifen, wer ist jetzt Gemeinde? Wer ist jetzt Gemeinde oder was ist Gemeinde? dann müssen wir unterscheiden zwischen zwei Arten von dem Begriff. Also wir können einmal über die Ortsgemeinde sprechen. Das ist die Gemeinde, die sichtbar ist, die man sehen kann, von der man weiß, wo sie ist, wo sie sich treffen, wer formal dazugehört. Zum Beispiel unsere Gemeinde hier, die Evangelische Freikirche Böbingen. Ein Treffpunkt, eine Mitgliederliste, bestimmte Programme, all das, was wir hier machen. Aber Lukas redet hier nicht von dieser sichtbaren Gemeinde, sondern er redet von der unsichtbaren Gemeinde, die man so an den Menschen nicht sehen kann, sondern weil in dieser Gemeinde sind all die drinnen, alle Menschen, die von Jesus gerettet werden. Und das ist etwas, was man nicht wirklich von außen sehen kann. Man kann die Auswirkungen sehen. Wenn jemand gerettet ist, sieht man das dann über längere Zeit in seinem Leben. Aber man sieht es jetzt dem Menschen nicht wirklich an, ob Jesus sein Herz verändert hat oder nicht. Das kannst du nicht sehen von außen. Also es ist unsichtbar. Aber diese Menschen, die von innen verändert wurden, die gerettet wurden, die sind die wahre Gemeinde. Und das ist dann so ein bisschen das, was wir uns hier aufschreiben oder merken können. Das ist auch das, was Jan Hus über die Gemeinde geschrieben hat. Die wahre Kirche, die unsichtbare Kirche, könnten wir sagen, ist die Gemeinschaft der Gläubigen, der von Gott Erwählten. Das sind die, die wirklich Kirche und Gemeinde sind. Und nur die, niemand, keine von ihren Kindern, also auch meine Kinder, wenn sie nicht gläubig sind, gehören sie nicht zur Gemeinde, zu dieser wahren Gemeinde. Sondern nur die, die das wirklich selber ganz persönlich mit Jesus in Ordnung gebracht haben. Die Gemeinde ist mit Christus als einzigem Haupt und die Gemeinde ist mit der Heiligen Schrift als der höchsten und im Endeffekt alleinigen Autorität im Glauben. Und jetzt ist es so, diese unsichtbare Gemeinde, die versuchen wir jetzt zum Beispiel hier am Ort in Böbingen, versuchen wir möglichst gut auszuleben oder abzubilden. Und deswegen, wenn jemand zu dieser unsichtbaren Gemeinde gehört, dann zeigt er das dadurch, dass er hier sich öffentlich zu einer Gemeinde bekennt und sagt, hier zu einer Gemeinde, zu der gehöre ich und damit zeige ich, dass ich innen drin zu Jesus gehöre. Das zeige ich dadurch, dass ich mich hier praktisch in eine Gemeinde anschließe. Was bedeutet das jetzt praktisch? Also für uns als erstes, wenn du ein wahrer Gläubiger bist, also wenn du so bist, wenn Jesus dich gerettet hast, dann bist du die wahre Gemeinde. Also du bist Gemeinde. Dann gehörst du automatisch zum Haushalt Gottes. Du bist automatisch in dieser unsichtbaren Gemeinde, die alle Orte und alle Zeiten durchzieht. Und du zeigst das dadurch, dass du hoffentlich in eine Ortsgemeinde kommst oder in eine Versammlung von Gläubigen dich verbindlich anschließt. Dass du sagst, ich dazu gehöre. In dieser Gemeinschaft der Heiligen, da liegt ein riesiger Segen. Durch die Gemeinschaft der Heiligen baut Gott uns auf. In dieser Gemeinschaft der Heiligen, da liegt die verheißene Kraft von Jesus. Da ist es, wo Jesus wirkt. Wenn wir da sein wollen, wo Jesus wirkt, müssen wir in der Gemeinde sein und zur Gemeinde, auch zur lokalen Gemeinde dazugehören. Gemeinsam bilden wir den Leib Jesu Christi in dieser Welt und wir zeigen das auch. Wir zeigen das dadurch, dass wir in der Ortsgemeinde miteinander stehen. Wir zeigen das auch durch einfache Sachen, dass wir uns treffen, dass wir uns einladen und miteinander essen. Dadurch zeigen wir, dass wir zusammengehören. Wir kämpfen füreinander. Wir verteidigen einander vor den Angriffen Satans. Wir lieben einander als Geschwister. Wir tragen einander. Wir ertragen einander. So wie das in der Familie ist. Das ist irgend so ein komischer Onkel. Und alle sind trotzdem nett zu dem. Obwohl man sich eigentlich normalerweise nicht mit dem abgeben würde, wenn man ihn jetzt so auf der Straße sehen würde. Aber hey, der gehört zur Familie. Und deswegen werden wir ihn annehmen. Und wir werden ihn lieben. Und wir werden ihn einladen. Wir werden es gut machen mit ihm. Wie eine gute Familie es tut. Das sind wir und das dürfen wir haben. Das sind wir im Geistlichen, weil Gott uns zu seinem Haushalt gemacht hat. Weil wir seine Familie sind, unsichtbar. Aber dieses Unsichtbare, das zeigen wir in der Ortsgemeinde. Wenn du in keiner Gemeinde bist, wenn du gläubig bist, wirklich von Gott gerettet bist und du bist in keiner Gemeinde, das kann manchmal passieren, das geht schon, aber es ist so, als ob jemand verheiratet ist und nicht miteinander lebt. Das gibt vielleicht mal seine Gründe für sowas, aber erstrebenswert ist es nicht. Und richtig gesund ist es auch nicht. Also das ist dieses eine. Wenn du ein wahrer Gläubiger bist, dann bist du Gemeinde. Dann als nächstes, vielleicht gehörst du sogar zu einer Gemeinde, hier zu einer Ortsgemeinde, aber du bist dir nicht sicher, ob du vielleicht nur äußerlich dazugehörst. Vielleicht hast du Zweifel daran, ob das auch innen drin so ist. Das ist die wichtigste Frage, die du dir stellen musst und die du für dich beantworten musst. Und ich möchte keine Zweifel sehen, sondern ich möchte nur, wenn du Zweifel hast, dass du über diese Zweifel mit jemandem redest oder dass du dich durch diese Zweifel durchkämpfst, dass du Jesus fragst und Jesus bittest darum, dass er dir Klarheit gibt, dass er dir hilft, das klar zu machen, weil das ist die wichtigste Frage. Du musst zu Gottes Haushalt auch innen drin gehören. Es reicht nicht, hier dazu zu gehören. Wenn du hierher kommst und sogar wenn du hilfst und dann nimmst einen Putzdienst und machst hier mit und machst das alles, das nützt nichts. Es ist nur ein äußerliches Zeichen. Die innere Realität, die muss da sein. Also wenn du dir nicht sicher bist, dann suche Klarheit, ringe um Klarheit. Rede mit den Ältesten aus der Gemeinde oder mit Freunden aus der Gemeinde. Schäm dich nicht drüber, das ist keine Schande. Es ist die wichtigste Frage, die du beantworten musst in deinem Leben. Bin ich im Haus Gottes? Gehöre ich dazu? Und dann noch eine andere Sache, wenn jemand in der Gemeinde ist und der offensichtlich nicht dazugehört. Das ist von außen schwer festzustellen, weil wir können nicht ins Herz schauen, weil es ja eine innere Realität ist. Aber diese innere Realität, die wächst nach außen. Und wenn jemand in seinem Leben offensichtlich und erkennbar nicht zur Gemeinde Gottes gehört, wenn da zum Beispiel Sünde ist, die er nicht lassen will, oder wenn er offensichtlich und ausdrücklich kein Interesse hat an der Gemeinschaft der Heiligen und an Jesus Christus, dann ist die Gemeinde aufgerufen, diesen aus der Gemeinde zu entfernen. Zum Schutz der Gemeinde und zum Segen für die Gemeinde, aber auch, um diesen Menschen darauf hinzuweisen, dass er auf dem falschen Weg ist. Aber das muss mit ganz großer Vorsicht geschehen, weil wir in der Gemeinde alle Sünder sind. Keiner von hier ist da in der Gemeinde, weil er perfekt ist. Wir sind hier, weil Jesus uns berufen und gerufen hat und weil wir gesagt haben, ja, Jesus, bitte hilf mir. Ich schaff's nicht, ich bin ein Sünder und Jesus hat gesagt, ich mach's, ich bring dich ans Ziel, obwohl du ein Sünder bist. Ich mach dich rein und ich führe dich durch. Und so sind wir alle Sünder, deswegen können wir nicht alle Sünder rausschmeißen, dann wäre hier keiner mehr da. Wir müssen darauf achten, wie wir das machen, damit wir nicht den glimmenden Docht auslöschen oder ein geknicktes Rohr ganz zerbrechen. Also das sind so ein bisschen die praktischen Dinge. Also wer ist denn die Gemeinde? Die Gemeinde, das sind die Menschen, die gläubig sind, die wahrhaft gläubig sind und von Gott berufen und erwählt sind, so wie die Schrift es sagt. Das sind die, die die Gemeinde bilden. Und nur die bilden die wahre Gemeinde und das zeigen sie, indem sie sich einer Ortsgemeinde anschließen. Dann geht's weiter, und zwar, wer baut die Gemeinde? Da war es so, die Gemeinde war da und sie lebten friedlich. Und jetzt sagt er, die Christen wurden gefestigt. Wenn wir eine andere Übersetzung lesen, sie wurden erbaut, sagt die Schlachter. Und die Elberfelder sagt es auch, sie wurden erbaut. Also da passiert was mit diesen Menschen. Die Menschen sind in der Gemeinde und man sollte meinen, eigentlich ist doch alles in Ordnung. Jetzt sind die gerettet, die kommen in den Himmel. Passt ja jetzt alles, oder? Was muss da noch passieren? Nein, die Gemeinde muss gebaut werden. Und wir haben ja vorhin gesagt, wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde sind die Menschen in der Gemeinde, die gläubig sind. Die müssen gebaut werden, auferbaut werden, sie müssen gefestigt werden. Und die Frage ist, wer macht das? Und es würde mich jetzt interessieren, wenn ich das fragen würde. Ich glaube, die meisten würden sagen, wer baut die Gemeinde? Dann würden wir immer sagen, Gott baut die Gemeinde, der Jesus Christus baut seine Gemeinde. Und das stimmt. Aber als ich das so vorbereitet habe, war ich so ein bisschen überrascht, wie die Bibel das ausdrückt. Wer baut Gemeinde? Bauen die Gemeindeleiter die Gemeinde? Oder keine Ahnung, vielleicht die Prediger bauen die Gemeinde? Oder die Ältesten bauen die Gemeinde? Wer baut die Gemeinde? Und im Epheserbrief macht Paulus so eine Zusammenfassung. Im Epheser Kapitel 4, 11 und 12. Da sagt er, und er redet über Jesus, sagt, und Jesus hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und als Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes in Christus. Also wenn wir uns das so als Folge anschauen, dann macht er hier so eine logische Kette. Und er sagt, ja, es ist er, Jesus Christus, er schenkt die Apostel, die Propheten, die Hirten und die Lehrer und alles, was er da vorhin sagt. Und dann sagt er, warum schenkt Jesus die? Jesus schenkt die, damit sie die Heiligen ausrüsten. Die Heiligen werden also ausgerüstet. Und wer sind die Heiligen? Die Heiligen, das bist du und ich. Wenn du gerettet bist, bist du einer von diesen Heiligen. Nicht die Besonderen, die besonders Begabten oder sonst irgendwer, sondern die Heiligen, alle Heiligen. Die werden zugerüstet, die werden ausgerüstet. Das ist so wie in einer Armee, dass sie ihre Rüstung bekommen, dass sie Stiefel bekommen, mit denen sie durch den Matsch wandern können, dass sie Hosen bekommen, die den Regen und dem Wind und dem Wetter standhalten können, dass sie einen Schlafsack bekommen und ein Zelt und alles, damit sie zugerüstet sind für die Aufgabe, die vor ihnen liegt, damit sie ausgerüstet sind. Und wer muss ausgerüstet werden? Das sind die Heiligen, das bist du und ich. Wir müssen ausgerüstet werden, damit wir was tun können? Damit wir den Leib Christi, die Gemeinde, erbauen können. Also wenn man so will, kann man sagen, ja, Jesus baut die Gemeinde, indem er ihr Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer und so geschenkt hat. Aber warum hat er das gemacht? Damit sie die Heiligen ausrüsten, damit die Heiligen ausgerüstet sind. Warum? Damit die Heiligen die Gemeinde erbauen. Und jetzt ist es ein bisschen komisch. Wir haben ja vorhin gesagt, wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde sind die Gläubigen, die Heiligen. Und die Heiligen sind es, die die Heiligen aufbauen. Und wenn wir im Epheserbrief weiterlesen, einfach ein paar Verse weiter. Entschuldigung. Jetzt. Den Vers 16, also ein paar Verse weiter, da sagt Paulus genau das. Er sagt, von ihm aus, also von Christus, vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt, verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Der Leib baut sich selber auf. Die Gemeinde baut sich selber auf. Natürlich, Jesus ist das Haupt und er befähigt uns, dass wir das tun können. Aber bauen, das sind wir, die bauen. Jesus Christus durch uns, Jesus Christus, der uns befähigt, der aus uns gute Werkzeuge macht, die sinnvoll und nützlich bauen können, aber die Gemeinde bauen, das können nur wir, nur du und ich. Und deswegen ist das immer so komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man über die Gemeinde so schimpft und sagt, ja, meine Gemeinde, die ist voll schlecht. Meine Gemeinde hat das nicht und dieses und die machen jenes falsch. Mein lieber Freund, du bist deine Gemeinde. Wenn du gerettet bist und ein Heiliger bist, dann bist du deine Gemeinde. Du kannst nicht über deine Gemeinde schimpfen, das bist ja du. Du bist selber deine Gemeinde. Wir bauen unsere Gemeinde. Wir bauen uns gegenseitig auf. Die Heiligen bauen sich selbst auf. Paulus macht es hier mit diesem Bild vom Körper. Und im Körper ist es ja so. Jedes Körperteil trägt dazu bei, dass der Körper funktioniert und wächst. Die Leber, ich weiß tatsächlich nicht, für was sie ist. Also das Herz pumpt das Blut, damit alles funktioniert und so. Die Leber, wenn ich so überlege, finde ich es bestimmt raus. Aber ja, ist egal. Auf jeden Fall, jedes Körperteil macht seinen Teil, damit der ganze Körper wächst und funktioniert und damit er stärker wird, damit alles klappt. Und so ist es in der Gemeinde. So musst du dich sehen. Wenn du ein Heiliger bist, dann musst du zugerüstet werden, ausgerüstet werden, damit du die Heiligen aufbauen kannst. Es sind nicht die Päpste und die Bischöfe, die die Gemeinde bauen. Es sind auch nicht die Ältesten, die die Gemeinde bauen. Auch nicht die Prediger oder sonst wer, der die Gemeinde baut, sondern es ist die Gemeinde selbst, die sich selbst aufbaut in Liebe. Jeder nach dem Maß seiner Leistungsfähigkeit. Jeder so, wie er es kann. Jeder mit dem, was er hat. So, wie es ihm möglich ist. Mit der Art, die er mitbringt. All das. Deswegen ist es so wichtig, wir haben vorhin über Wycliffe geredet, was Wycliffe so wichtig war, dass die Menschen selber ihre Bibel lesen können. Weil nur dann, du kannst keine Gemeinde haben, wenn die Leute die Bibel nicht kennen. Weil dann sind sie nicht ausgerüstet, um die Gemeinde zu bauen. dann baut niemand die Gemeinde. Dann steht vorne ein Hampelmann und hält seine Predigt und so, aber der kann alleine die Gemeinde nicht bauen. So ist es nicht gedacht gewesen. Die Gemeinde muss sich selbst bauen. Deswegen muss jeder von uns, der zur Gemeinde gehört, sich ausrüsten und zurüsten lassen, damit er noch besser und noch mehr und noch nachhaltiger an der Gemeinde arbeiten kann und die Heiligen aufbauen kann. Hast du das gewusst? Hast du das gewusst? Hast du dich selber so gesehen? Für mich ist das besonders, weißt du, wenn du ein wirklicher Gläubiger bist, dann nennt die Bibel dich einen Heiligen und dann hat Gott dich in eine Gemeinde gesetzt und hat dir eine Aufgabe gegeben, die nur du so machen kannst. Und wenn du deine Aufgabe nicht machst, in Anführungsstrichen, dann fehlt dort jemand. Dann ist da ein Loch in der Gemeinde. Und egal, wie sehr du auch denkst, ja, wir haben ja so kluge Leute, die machen das und wir haben so engagierte Leute, die machen hier Kinderstunde und die machen das und die putzen und das und das und das. Das merkt keiner, wenn ich nicht komme. Also Gott hat niemanden nutzlos geschaffen in seiner Gemeinde. Gott hat niemanden ohne eine Aufgabe gemacht. Gott hat niemanden gemacht ohne eine Gabe, ohne etwas, was er zur Gemeinde beitragen kann und im Umkehrschluss, was er zur Gemeinde beitragen muss. Ich freue mich voll, dass wir in der Gemeinde so viele Menschen haben, die sich dessen bewusst sind, die das versuchen, einen Platz zu finden und versuchen, diesen Platz auszufüllen. Gerade jetzt zum Beispiel, wo ich dran gedacht habe, ich habe Kinder und deswegen fällt es mir besonders auf mit der Kinder- und Jugendarbeit. Ich bin so froh über die Kinderstundenmitarbeiter, die sich um die Kinder kümmern und die ertragen und die versuchen, diese Kinder zu Christus zu führen, die mit Jesus zu versöhnen. Das ist eine große Arbeit. Das ist nicht einfach nur eine Bespaßung am Sonntag, damit die uns hier nicht stören, sondern es ist sich beschäftigen mit denen. Das ist ein großes Werk. Ich bin dankbar für die Jungschau- und Teenie-Arbeiter. Die nehmen die beste Zeit in der Woche, irgendwann am Nachmittag, und spielen mit unseren Jungs Fußball oder sitzen mit den Mädels. Ich weiß nicht, was die da machen. Die machen nichts Gescheites, glaube ich. Also die Mitarbeiter machen wenigstens was Gescheites. Die bemühen sich um die und so und hängen sich da rein. So erbaut sich der Leib selber. So erbaut immer jeder den anderen und hilft dem anderen weiter. Jeder nach seiner Leistungsfähigkeit. Und ich habe jetzt nur so diese zwei offiziellen Dienstbereiche rausgepickt. Aber in der Gemeinde Jesu gibt es so viele Aufgaben, wie es Heilige in der Gemeinde gibt. Und in unserer Gemeinde gibt es so viele Aufgaben, wie wir Leute sind. Wo ist deine Aufgabe? Wo ist dein Platz? Wozu hat Christus dich in die Gemeinde gestellt und wozu hat er dich begabt? Das ist eine wichtige Frage, die du dir stellen musst und wo du eine Antwort finden musst. Wer baut die Gemeinde? Wir selber bauen die Gemeinde. Die Heiligen bauen die Gemeinde. Und ich glaube, das ist auch das, was damals passiert ist. Der Heilige Geist hat gewirkt, er war in diesen allen Menschen damals und die Gemeinde wurde auferbaut. Und jetzt als letztes, wer schützt die Gemeinde? Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal Sorgen macht. Ich glaube, so die Ältesten machen sich bestimmt manchmal Sorgen über die Gemeinde, wie das weitergehen soll oder wenn es Probleme gibt. Und dann macht man sich Sorgen und man kämpft und man versucht, Sachen zu lösen und all das. Aber was ich ganz wichtig finde, ist bei all dem, wenn wir uns Sorgen machen, was in Ordnung ist. Paulus hat sich auch Sorgen um die Gemeinde gemacht. Es ist eine gute Sache, wenn wir uns Sorgen um die Gemeinde. Aber bei all dem dürfen wir eins nicht vergessen, und zwar, wer schützt die Gemeinde? Und da schreibt uns Lukas, er sagt, die Gemeinde erlebte eine friedliche Zeit. Die Christen wurden gefestigt, das funktionierte. Man baute einander auf, man wurde stärker, man liebte einander. Die Gemeinde wuchs an Zahl und der Heilige Geist stand ihnen bei. In der Elberfelder steht, er tröstete die Gemeinde. In der Schlachter steht, er ist ein Beistand für die Gemeinde. Und eben hier in der neuen evangelistischen Übersetzung, eben dieses, der Heilige Geist stand ihnen bei. Wisst ihr, die Gemeinde ist durch schwere Zeiten gegangen und da war dann die Frage, wie wird die Gemeinde das überleben? Man versucht ja, die Gemeinde auszulöschen. Aber trotz all der schweren Verfolgung und trotz all dem, was über die Gemeinde gekommen war, gerade auch durch den Mörder Saulus, bei all dem hat der Heilige Geist getröstet und er hat aufgepasst und nichts konnte die Gemeinde zerstören. Er hat die Gemeinde bewacht, er hat dafür gesorgt, dass sie durch diese Zeit der Verfolgung kommt und dass sie jetzt eine friedliche Zeit hat. Und später würde es wieder eine Zeit der Verfolgung geben, aber da war der Heilige Geist genauso da und führte die Gemeinde dadurch. Und hier, wenn wir das so lesen, nun erlebte die Gemeinde eine friedliche Zeit, und das ist dann so ein bisschen, also vielleicht auch manchmal so ein bisschen unangenehm, vielleicht sogar für Paulus, wenn er das dann mal gelesen hat von Lukas. Also hier kommt seine Bekehrung, und mit seiner Bekehrung hat jetzt eine friedliche Zeit für die Gemeinde angefangen, und vorher war das halt echt unangenehm für die Gemeinde wegen ihm. Aber das ist, wie der Heilige Geist vielleicht auch da gewirkt hat. Diesem großen Gegner Saulus, vor dem sich alle gefürchtet haben, wo alle gedacht haben, der wird vielleicht die Gemeinde zerschlagen, der ist auf einmal derjenige, der vom Heiligen Geist zu einem Werkzeug gemacht wird, der den Glauben, die Gemeinde in die ganze Welt trägt. Wisst ihr, mich fasziniert das immer wieder, wenn ich das lese, wie die ganze Weltgeschichte hindurch man immer versucht hat, die Christenheit auszurotten und die Gemeinde auszurotten und den Glauben an Jesus auszurotten. Diejenigen, die damals in der Sowjetunion noch gelebt haben, so in den 70er und 80er Jahren, da gab es einen Mann, Nikita Khrushchev, der Chef damals in der Sowjetunion, der hat auf dem Parteitag haben sie ein ganz großes Ding angefangen, und zwar hat er gesagt, das wird alles wunderschön in der Sowjetunion. So in 10 Jahren werden wir den Kommunismus aufrichten und allen wird's gut gehen, und vorher schon, in ein paar Jahren, werde ich euch hier im Fernsehen den letzten Priester zeigen. Und dann wird's die ganzen Christen alle nicht mehr geben, diese ganzen Gläubigen, die uns zurückhalten, und dann wird's uns endlich gut gehen. Und das haben sie versucht. Die haben versucht, die Kirche auszurotten. Also so ähnlich wie wenn man in den Zoo geht und dann hier sieht man, na, hier haben wir noch einen Christen, ein ganz seltsames Volk gab es früher, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Mit aller Kraft hat das Sowjetregime versucht, die christliche Gemeinde auszurotten, aber ein paar Jahre später konnte man sehen, was wirklich zu Ende gegangen ist, und es war nicht die Gemeinde, obwohl sie so klein war im Gegensatz zur Sowjetunion. Die mächtige Sowjetunion ist zerfallen, einfach so, die gab es nicht mehr. Von der musste man im Fernsehen dann Dokus anschauen, wie sie früher war. Oder Wilhelm Busch erzählt davon, als er von den Nazis verhört wird und verhöhnt wird, die lachen über ihn und die sagen zu ihm, Pfarrer Busch, in 10 Jahren wird keiner mehr wissen, wer ihr imaginärer Jesus ist. Dafür werden wir sorgen. Und der Pfarrer Busch geht nach Hause, und ich weiß nicht, wie das war, hat sich vielleicht auch Sorgen gemacht, sitzt da im Gefängnis. Und man sagt ihm, wir werden dafür sorgen, dass es euch nicht mehr gibt. Und jeder weiß, was 10 Jahre später war. 10 Jahre später gab es die Nazis nicht mehr. Das war alles zerschlagen. Und dieser Mann, Wilhelm Busch schreibt, dieser Mann, der zu ihm das gesagt hat, der wurde gefangen genommen und hat sich in der Zelle dann selber erhängt. Der so gegen Jesus gespottet hat. Die Gemeinde blühte in den Trümmern der Nazis. Die Gemeinde besteht, seit Jesus sie gegründet hat damals. Und niemand konnte die Gemeinde auslöschen, und sie wird bis zum Ende da sein, bis Jesus wiederkommt und sie holt. Und wer sorgt dafür? Wer schützt die Gemeinde? Sind wir das? Müssen wir uns mehr Mühe geben? Müssen wir aufpassen, wie wir das machen? Müssen wir es besser machen oder sonst irgendwas? Nee, das ist nicht das, was wir in der Bibel lesen. Wir lesen vom Beistand des Heiligen Geistes, von dem, der der Gemeinde beisteht, der sie tröstet und der sie hindurchträgt und der auf sie Acht gibt. Wir als Leib Christi, als Gemeinde Jesu, wir haben einen allmächtigen Beschützer. Und er sorgt dafür, dass unter allen Umständen die Gemeinde Jesu bestehen bleibt und die Pforten der Hölle sie nicht überwinden können. Eine Sache noch, das ist kein Versprechen für eine Ortsgemeinde. Also wir als Gemeinde Böbingen, wir können das nicht für uns, also uns wird es nicht unbedingt immer geben. Also wenn wir uns entfernen von Jesus, dann wird der Leuchter sozusagen von der Stelle weggestoßen und dann gibt es diese Gemeinde zum Beispiel nicht mehr. So ist es mit vielen alten Gemeinden passiert, zum Beispiel auch gerade die Gemeinden, an die Sendschreiben gingen. Manche von den Gemeinden haben nicht lange als Gemeinde überlebt, die gab es nicht mehr lange. Die sind zerfallen, aber die Gemeinde Jesu, die wahre Gemeinde, die wird es immer geben. Die wahren Gläubigen, die gehen dann weg aus dieser zerfallenen Gemeinde und sie bilden eine neue Gemeinde, eine neue Ortsgemeinde, woanders, zu einer anderen Zeit. Es wird immer eine Gemeinde Jesu geben, die in dieser Welt Salz und Licht ist. Und zu dieser Gemeinde, die diesen unendlichen Schutz bietet, des Heiligen Geistes zu. Der dürfen wir gehören. Und was mir wichtig ist, ist, dass wir auch verstehen, was das für uns bedeutet. Ob du zur Gemeinde gehst oder nicht, ist nicht egal. Ob du sagst, hey, ich bin müde von der Arbeit, ich gehe nicht. In der Bibel zeigt sich das Bild von der Gemeinde als Schutz, als Ort, wo es Schutz gibt. Als zum Beispiel Paulus schreibt, dass Hymenäus und Alexander, das waren zwei Männer in der Gemeinde in Ephesus, die in Sünde gelebt haben, die Gemeinde gestört und zerstört haben, da sagt Paulus, die müssen aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, die sollen dem Satan übergeben werden. Die sollen aus dem Schutz der Gemeinde rausgenommen werden und dann sollen sie dort sein, wo der Satan herrscht, damit sie gezüchtigt werden, damit sie das mal erleben, wie das ist, wenn man nicht mehr hier ist, wo man geschützt ist. Und ich weiß nicht, wir kennen das hier bei uns in Deutschland nicht so sehr. Mein Bruder hat einen Freund in Benin und er war selber auch dort unten in Benin in Afrika. Und dort sind die Menschen ganz viel verwickelt in so okkulte Praktiken und sie machen so Voodoo-Sachen und so. Und mein Bruder sagt, wir kennen das hier nicht. Aber das ist eine Dunkelheit, die kann man spüren. Man kann die atmen. Wenn du auf den Straßen entlang gehst und dann kommst du an diese Orte, wo sie das machen, da ist etwas, ein Druck auf dir, der spürbar ist. Das ist die Welt. Und die Gemeinde, die ist ein Lichtblick, ein Ort des Schutzes in dieser Welt, wo man Schutz findet, wo Jesus ist und wo Jesus wirkt, wo die sind, die zu Jesus gehören und wo man von all diesem geschützt ist. Ich möchte es jetzt nicht auf so eine magische Weise machen, aber einfach nur, damit wir ein Bewusstsein dafür haben. Damit wir ein Bewusstsein haben, was bedeutet es, in einer Gemeinde zu sein und zu einer Gemeinde zu gehören. Obwohl wir sind auch Sünder. Und auch in der Gemeinde sündigen wir aneinander und sind manchmal unfreundlich und tun schlechte Dinge einander. Aber trotzdem ist die Gemeinde der Ort, wo Jesus gesagt hat, da werde ich sein und da werde ich meinen Namen wohnen lassen. Dort werde ich in ihrer Mitte sein. Auf ihre Gebete werde ich hören. Bei ihnen werde ich wirken. Da wird mein Schutz sein. Wenn wir zur Gemeinde gehen, dann finden wir dort in der Gemeinde den Schutz, weil dort Jesus wohnt. Meine Lieben, in all den Wirren dieser Welt, wenn keiner mehr weiß, was richtig ist, dann ist die Gemeinde Jesu ein Leuchtturm in der Dunkelheit. Und du darfst zu dieser Gemeinde gehören. Nimm das nicht leicht. Nimm das nicht leichtfertig auf dich. Du darfst ein Heiliger sein. Wenn Menschen verloren sind in der Welt, wenn sie ohne Hoffnung sind, verlassen sind, dann gibt es Hoffnung und zwar in der Gemeinde. Weil hier wird Gottes Wort gepredigt. Hier ist Jesus am Wirken. Hier gibt es Hoffnung für die, die verloren sind. Hier darf man Gottes Hausgenosse werden, seine Familie werden. Das ist es, was wir als Gemeinde den Menschen anzubieten haben. Wenn die Menschen unsicher sind, wenn sie sich vor morgen fürchten, dann dürfen wir uns hier treffen und wir dürfen sicher sein, dass die Gemeinde Jesu alles überstehen wird. Die Gemeinde Jesu muss sich nicht fürchten vor denen, die den Leib töten können, aber der Seele nichts tun können, weil sie kennen den, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann und der bewacht ihre Seelen, der bewacht unsere Seelen. Und der wird jeden strafen, der sie anrührt. Bist du einer dieser Heiligen? Ist es nicht etwas Erstaunliches, dass du und ich, dass wir dazugehören dürfen? Nehmen wir das nicht leichtfertig, sagen wir sind zu müde für all das, wir haben keine Lust. Ist es nicht erstaunlich, dass du und ich wichtige Mitarbeiter sind? Dass wir einen Platz haben, den Gott nur für uns gemacht hat? Eine Aufgabe, die nur wir tun können? Ist es nicht beruhigend, dass wir ewig geschützt sind, weil wir zur Gemeinde Jesu gehören? Ein anderes Leben lohnt sich nicht. Und wenn du dazugehörst, dann lebt es in vollen Zügen aus. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Nimm das Beste aus diesem Leben mit, nämlich, dass du zur Gemeinde gehörst, dass man das merkt. Und wenn du nicht dazugehörst, dann finde raus, wie man dazukommt. Rede mit deinen Freunden. Hier, lest die Bibel. Da steht, wie man dazugehören kann. Das ist nicht schwer. Es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Ich möchte am Schluss ein Gedicht noch lesen über die Gemeinde. Ist aus dem Englischen übersetzt. Ist schon über 100 Jahre alt. Aber ich glaube, das bringt uns nochmal so die Bewunderung für die Gemeinde. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir heute uns diese eine Sache merken, dass wir die Gemeinde bewundern, den Ort, den Gott geschaffen hat, das Haus, das Gott sich geschaffen hat, die Kirche, die christliche Kirche. Fest steht die Gemeinde, gebaut auf Jesus Christ. Sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. Vom Himmel kam er nieder und erwarb sie sich als Braut, hat sich mit seinem Leben ihr ewig angetraut. Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt, und einen heiligen Namen ehrt sie, ein heiliges Mahl und eine Hoffnung teilt sie, Kraft seiner Gnadenwahl. Verfolgt und angefochten in manchem Kampf und Streit, hofft nach der Offenbarung sie auf die Friedenszeit. Sie harrt, bis sich ihr Sehnen erfüllt in Herrlichkeit. Und nach den großen Siegen beginnt die Ruhezeit. Schon hier ist sie verbunden mit dem, der ist und war und hat im Geist Gemeinschaft mit der erlösten Schar. Bald werden wir ihr folgen. Zu Jesus rufen wir, dass wir mit ihr den Vater dort preisen, für und für. Amen.